Bayern 2, 1:1. Der Talk mit Achim Bogdan.
Grüß Gott, herzlich willkommen bei uns. Und Frage an Professor Michael Wolfson. Warum fasziniert Sie Geschichte?
Aus zwei Gründen. Erstens weiß man, wenn man Geschichte kennt, warum das, was ist, wie es wurde. Und zweitens der Blick nach vorn. Wer weiß, was war, weiß, was wird.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Michael Wolfson, Historiker und Publizist.
Ja, herzlich willkommen, Herr Wolfson. Freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ich mich auch.
Sie waren 3 Jahrzehnte lang Professor für neuere Geschichte an der Bundeswehr-Universität in München, sind seit 12 Jahren im Ruhestand und trotzdem sind Sie ein gefragter und sehr aktiver Mann. Wie sahen Ihre letzten Wochen aus?
Sehr aktiv, aber vor allem in Bezug auf die Gemütslage sehr resignativ, weil es Entwicklungen gibt, die ich in dieser Form nicht erwartet hätte. Stichwort offener Antisemitismus und eben nicht nur wie in der Regel traditionell von rechts außen, sondern von links über die Mitte bis zu vielen Muslimen. Also das ist schon eine niederschmetternde Entwicklung.
Das ist ein Thema, das wir nachher noch ausführlich besprechen werden. Es hat ja auch zu tun, vielleicht auch in der Eskalation mit dem, was passiert ist im Nahen Osten in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie aktuell auf diesen Krieg in der Ost blicken?
Dass es sehr viele Parallelen zur deutschen Geschichte gibt, dass die Palästinenser, genauer gesagt die Gaza-Palästinenser, ähnlich wie die Deutschen unter dem Nationalsozialismus, nicht in der Lage sind, sich von einer verbrecherischen Führung selbst zu befreien. Die Deutschen hatten bis 1945, ab 1933 eine verbrecherische Führung, von der sie sich selbst nicht befreit haben, sondern befreit worden sind. Das haben im Jahre 1945 die meisten Deutschen anders gesehen. Aber inzwischen, spätestens seit der berühmten, großartigen Rede von Richard von Weizsäcker 1985, ist sozusagen Teil des deutschen Selbstverständnisses die Kapitulation 1945 eine Befreiung gewesen. Und diese Befreiung, der eine militärische Totalniederlage vorangegangen war, ist eine ganz wichtige Etappe auf dem Weg zum Wohle der Deutschen gewesen. Und ähnlich könnte dieser Krieg sein, das ist meine Hoffnung. Denn so wie bisher kann es auch eben für die Palästinenser nicht weitergehen. Und das ist nicht in erster Linie Schuld der Israelis, sondern die Tragödie der Palästinenser besteht darin, dass sie eine Führung hat und traditionell hat, die nicht in der Lage war, Frieden, Staatlichkeit den Palästinensern zu bringen.
Wie sehen Sie denn die humanitäre Lage vor Ort im Moment?
Die humanitäre Lage ist katastrophal, aber auch hier muss man, und das ist die niederschmetternde Wirklichkeit von Kriegen, sich nicht von der Emotionalität alleine leiten lassen, sondern von der Rationalität. Denn die schreckliche Lage der Menschen ist Ergebnis einer rational geplanten Kriegsführung von der Hamas, die, um es zusammenzufassen, das eigene Zivil als Kanonenfutter, wohlgemerkt als Kanonenfutter, missbraucht, in der Hoffnung, dass durch die nicht vorhandene Trennung von Zivil und Militär die Israelis militärisch, psychologisch so weit geschwächt werden als Soldaten, als Bevölkerung, als Gesellschaft und auch durch den internationalen Druck, dass die Hamas-Führung überleben kann. Das heißt, es ist ein ganz bewusst eingesetztes Mittel, in dem der kollektive Selbstmord der palästinensischen Bevölkerung von ihrer Führung geplant ist.
Wie würden Sie denn sagen, hat der 7. Oktober 2023 die Welt verändert, vielleicht auch Ihre Welt verändert, Herr Wolfson?
Also meine Welt ist nur ein Mini-Mini-Teil. Es freut mich, dass Sie sich für meine Mini-Welt interessieren. Aber bei aller Selbstverliebtheit, der nicht nur übrigens Journalisten, sondern auch Professoren neigen, sollte man auf den großen Zusammenhang achten.
Und ich meine, auch Ihre Welt verändert, weil Sie sich natürlich sehr viel Gedanken darüber machen und auch sehr viel dazu befragt werden im Moment.
Ja, aber diese Gedanken sind ja nicht neu. Und wenn ich als Historiker zurückblicke auf die Gegenwart, dann das projiziere, dann ist nur in Anführungszeichen die Dimension der Auseinandersetzung zwischen Israel und Palästina, Palästina und Israel eine andere, eine noch größere. Aber die Tatsache der Konfrontation ist ja überhaupt nichts Neues. Die beginnt im späten 19. Jahrhundert. Das ist also die Perspektive der israelischen und palästinensischen Seite. Wenn ich jetzt die gesamte jüdische Geschichte nehme, also 3000 Jahre oder wenn Sie wollen 2000 Jahre seit dem Ende judäischer, sprich jüdischer Staatlichkeit im Jahre 70 nach Christus, dann ist die Tatsache, dass jüdisches Leben Existenz auf Widerruf ist, überhaupt nichts Neues. Also das heißt, man muss, und das ist eben der Vorteil der geschichtlichen Perspektive, das eigene Leid oder auch die eigene Freude immer im historischen Zusammenhang sehen. Geht es mir heute schlechter als meinen Vorfahren oder besser? Und da ist die Antwort aus jüdisch-israelischer Perspektive nichts Neues unter der Sonne.
Nun sind Sie selbst geboren in Tel Aviv, in einer deutsch-jüdischen Familie, dann als Kind nach Deutschland gekommen, wo Sie bis heute ja leben, und haben unter anderem ein Buch geschrieben, das eigentlich an Aktualität nichts verloren hat. 2011 war das Titel: Wem gehört das Heilige Land? Die Wurzeln des Streits zwischen Juden und Arabern. Dieses Buch beinhaltet ja vieles von dem, was wir auch jetzt wieder sehen. Was denken Sie, warum kommt die Region nicht zur Ruhe? Wo liegen die Wurzeln?
Kleine Korrektur, ein Hochschullehrer ist immer oberlehrerhaft. Amazon schreibt immer, dass das Buch 2011
aber
erschienen
ist.
Aber
es ist ursprünglich noch früher erschienen, in
den 90ern. Ja, also es ist inzwischen die 21. Auflage und erstmals ist dieses Buch Wem gehört das Heilige Land 1992 erschienen. Und im Grunde genommen musste ich da nicht sehr viel ändern. Die Grundidee ist, und das ist die Antwort auf Ihre sehr präzise Frage, dass die beiden Seiten, Israelis und Palästinenser, den gleichen Fehler begehen, der in den meisten Krisenregionen dieser Welt zu nicht nur Krisen, sondern Kriegen führen. Das heißt, dass vorausgesetzt wird, was aber eben falsch ist, dass es eine Deckungsgleichheit gäbe zwischen der Geografie der jeweiligen Bevölkerung, also der Demografie und der Geografie des Staates, Deckungsgleichheit. Und das ist eben nicht der Fall. Sie haben überlappende Grenzen zwischen der Demografie und der Geografie. Und die Fiktion, also nicht die Wirklichkeit, sondern die Unwirklichkeit, die Fiktion des Nationalstaates besteht darin, dass es die Identität, die Deckungsgleichheit geben könnte zwischen Geografie und Demografie. Das ist eben in Nahost nicht der Fall, das ist aber auch nicht der Fall in Nigeria, das ist nicht der Fall in Mali, das ist nicht der Fall in der Zentralafrikanischen Republik, im Iran, auch in der Türkei nicht. Also kurzum, wir könnten das ganze Weltgeschehen durchgehen und feststellen, dass viele dieser Konflikte damit zusammenhängen, dass Teilnation A gegenüber der Teilnation B das gesamte Gebiet beansprucht und B sagt, nein, da sind wir nicht einverstanden. Das heißt, wir müssen uns überlegen, welche staatlichen institutionellen Formen wir wählen müssen, um das falsche Programm der Befriedung zwischen Bevölkerungsgruppen zu verändern. Und da ist meine Antwort eine föderalistische Option. Das heißt föderalistische Strukturen. Das heißt die Teilung aufgrund der Demografie, eine Mischung aus Bundesstaat und Staatenbund. Das könnte man jetzt im Einzelnen noch weiter ausführen. Aber ein Nationalstaat, der nur der Bevölkerungsverteilung historisch und aktuell der Juden in Israel entspricht, Palästina, oder der Palästinenser in Palästina, Israel, denn es gibt 2 Millionen Palästinenser als israelische Staatsbürger. Das ist eine Fiktion. Der jüdische Staat Israel hat 21% arabische Staatsbürger, Staatsbürger, die das gleiche Stimm- und Wahlrecht haben wie die Juden. Also das heißt, im Grunde genommen ist auch hier das Jüdische des jüdischen Staates ebenso eine Fiktion wie die Wirklichkeit im Westjordanland eine scheinbar rein palästinensische ist.
Hier ist Bayern 2 in dieser Stunde mit Achim Bogdan und meinem Talkgast, dem Historiker und Publizisten Professor Michael Wolfson. Nun hat der 7. Oktober nicht nur die Welt im Nahen Osten verändert, sondern auch anderswo. Es gab weltweit sehr viele Demonstrationen pro Palästina, viele friedlich, aber auch viele radikal. Was ist Ihnen aufgefallen?
Dass es geradezu einen nahezu mörderischen Hass Israel gegenüber gibt, der nicht nachvollziehbar ist und der total disproportional auch ist in Bezug auf die auch Bilder, die man sieht. Es gibt sehr viel mehr Bilder vom Palästinakrieg derzeit als, sagen wir mal, vom Dauerkrieg im Sudan oder auch der Ukraine derzeit und vielen anderen Kriegen. Also das Interesse an Israel ist wie das Interesse an Juden, sagen wir mal, ein großes Rätsel auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich, dass es historische Wurzeln hat, die in der Gegenwart wirksam sind. Denn ein Großteil der uns im westlichen Bereich betreffenden Themen hängen direkt oder indirekt mit der Geschichte von Juden, Christen und Muslimen zusammen, auch in der christlichen Welt, die in der Mehrzahl inzwischen eine postchristliche Welt ist, aber die Auseinandersetzung zwischen Juden und Christen, solange die Christen christlich waren, und Muslimen ist Teil einer nahezu 2000-jährigen Geschichte. Und im Rahmen der Entfremdung und Entfernung im christlichen Bereich von der Religion ist aber durch die Säkularisierung mit dem negativen Höhepunkt der Judenvernichtung im Dritten Reich, durch das Dritte Reich, aber mit den europäischen Partnern, zu denen auch viele in der islamischen Welt zählten, ein aktueller Punkt gekommen, sodass also die Vermischung von langer Geschichte und Zeitgeschichte einschließlich der vielen Konflikte seit 1945 in Nahost diese Zusammenballung bedeuten und nicht zuletzt auch deshalb, weil der Nahe Osten eine weltwirtschaftlich ganz entscheidende, wichtige Region ist.
Kann man denn beispielsweise den Staat Israel und die Juden gleichsetzen? Das wird ja oft getan bei diesen Demonstrationen.
Ja, das ist natürlich absoluter Unsinn. Aber die Tatsache, dass viele diesem Unsinn nachrennen, heißt nicht, dass dieser Unsinn nicht politisch bedeutsam, also relevant wäre. Obwohl es Wahnsinn, so hat es doch Methode. Also kurzum, aber, und das muss man eben auch erkennen, für Juden, die nicht in Israel leben, die also keine Israelis, aber Juden sind, bedeutet der jüdische Staat aufgrund der 2000-jährigen Geschichte seit der Zerstörung der jüdischen Staatlichkeit im Jahre 70 nach Christus eine Lebensversicherung. Das heißt, wird heute falsch interpretiert, erst recht nach dem 7. Oktober. Da wird gesagt, ja, Israel löst das Versprechen jüdischer Sicherheit für alle Juden, die, wenn sie es bräuchten, nicht mehr bekommen, was ja der 7. Oktober bewiesen hätte. Nein, das ist ein Irrtum. Israel und der Zionismus haben immer gesagt, das jüdische Leben durch den Staat Israel, durch den jüdischen Staat, innenpolitisch gesichert ist, weil das jüdische Leben nicht mehr abhängt von der Gnade der nichtjüdischen Mehrheit in den außerjüdischen Staaten. Das ist der entscheidende Unterschied. Und daher ist es für die bewussten Juden eine Selbstverständlichkeit, dass es eine besondere Bindung an den jüdischen Staat gibt. Und für den jüdischen Staat setzen sich dann Juden mehr ein, auch emotional und materiell, als sagen wir für Neuseeland, wobei die nichts gegen Neuseeland haben, aber die innere Bindung ist stärker. Und das führt zu dieser Vermischung in der außerjüdischen Wahrnehmung Juden gleich Israel, Israel gleich Juden.
Denn, und das werden wir nachher auch noch besprechen, letztendlich hat ja Palästina und später auch der Staat Israel, war ja auch ein Zufluchtsort für ihre Verwandten, für ihre Eltern, für ihre Großeltern. Jetzt forschen Sie schon sehr lange zum Thema Antisemitismus. Wo sind denn die Wurzeln aus Ihrer Sicht, die ja nach Ihren Berechnungen im Grunde genommen scheinen schon 3000 Jahre zurückgehen? So schreiben Sie das in Ihrem Buch »Eine andere jüdische Weltgeschichte«.
Ja, also Sie wollen jetzt, dass wir unseren Zuhörern ein Dauerprogramm bis morgen früh um 11 Uhr bieten. Also
ich traue Ihnen zu, dass Sie es auf den Punkt bringen, Herr Professor.
Das ist sehr nett. Also ich will es in aller Kürze versuchen. Die Juden, egal wo sie waren, in ihrer Mehrheit waren immer auch anders als ihre Umgebung. Sie waren zunächst religiös anders, sie waren politisch anders organisiert und sie waren und sind vor allem bildungspolitisch ihrer Mehrheitsumgebung voraus. Das liegt nicht daran, dass Juden Genies wären, also Konjunktivus Irrealis, das sind sie nicht, aber es gibt in der jüdischen Gemeinschaft eine Bildungstradition, die man höre und staune nicht, 2500 Jahre alt ist. Und wenn Sie das gegenüberstellen der Tatsache, dass, bleiben wir in Deutschland, ungefähr seit 1800 ein Volksbildungsprogramm besteht, Schulpflicht und so weiter, dann sind das enorme Vorsprünge, die die jüdische Gemeinschaft hat. Wer besser gebildet ist, kann sich den jeweils neuen Situationen anpassen. Ökonomisch nicht zuletzt, es gibt einen größeren ökonomischen Vorteil für die jüdische Gemeinschaft, die besser ausgebildet ist.
Der dann Neid erzeugt.
Genau, und die Flexibilität eben auch bedingt. Das heißt, wenn die Wirklichkeit sich verändert, können die gebildeten Schichten sich dieser Innovation besser anpassen. Und da sind wir wieder bei dem Moment des Neides. Und auf Neid kann man sich immer verlassen, aber das ist jetzt in aller Kürze, wie gesagt, um Ihnen und unseren Hörern die Lektion bis morgen früh um 11 zu ersparen.
Nun gibt es ja Antisemitismus aus verschiedenen Richtungen. Sie haben es vorher schon erwähnt, bekanntermaßen natürlich in Deutschland von rechts. Aber Sie beklagen ja inzwischen auch einen Antisemitismus, den es von links gibt und natürlich auch von muslimischer Seite. Was beobachten Sie da?
Na gut, also da habe ich diese Wirklichkeit nicht erfunden, sondern nur beschrieben, dass in Deutschland die Fokussierung auf den rechtsextremistischen Antisemitismus stärker ist, liegt nahe. Und es wäre ja schrecklich, wenn dem nicht so wäre. Das hieße, dass man nichts aus den Verbrechen des Nationalsozialismus gelernt hätte. Zum linken Antisemitismus, der ist ganz einfach nachzuweisen historisch. Der Stammvater der institutionalisierten Linken ist bekanntlich Karl Marx gewesen. Karl Marx wurde im Alter von 6 Jahren getauft, stammte aus einer, ironisch formuliert, gutjüdischen Familie. Sein Großvater war Rabbiner, aber er setzte sich total vom Judentum ab und schrieb einen ganz fürchterlichen Aufsatz zur Judenfrage, der alle Elemente des klassischen Antisemitismus enthält. Das heißt, ein Ex-Jude gab sozusagen seinen politischen Nachfahren der Linken grünes Licht, um besten Gewissens antisemitisch zu sein. Und wenn wir jetzt die Geschichte des Sozialismus, des real existierenden Sozialismus, der alten Linken durchgehen, realisiert in der Sowjetunion, DDR und so weiter und so fort, gab es eine kontinuierliche antijüdische, antisemitische Tradition. Soweit also zu dem. Die neue Linke seit 1968 hat Israel, das ist zwar historischer Unsinn, aber so wird es wahrgenommen und präsentiert, Israel verstanden bis heute noch als Produkt des Kolonialismus. Und da der Kolonialismus weitgehend abgeschafft ist, aber Israel besteht, ist für die neue Linke Israel ein postkolonialistisches Gebilde. Was den muslimischen Antisemitismus betrifft, gibt es 2 Elemente. Den einen kennt jeder, nämlich als Ergebnis und Reaktion auf den Nahostkonflikt. Ganz klar, rational, nachvollziehbar. Und wenn wir in die Geschichte des Islam zurückgehen, unabhängig von der historischen Authentizität des Koran und der kanonisierten heiligen Schriften des Islam, gab es von Anfang an eine enorme Rivalität zwischen dem Propheten Mohammed und der jüdischen Gemeinschaft in Medina, die er physisch liquidierte. Und das ist also in den heiligen Schriften des Islam festgehalten, sodass wir also erstens einen traditionell antijüdischen Teil im Islam haben und zweitens einen aktuell zeithistorischen. Und darauf kann man aufbauen. Das heißt nicht, dass alle Muslime Antisemiten, also antijüdisch wären, weil die Araber ja auch Semiten sind. Aber es gibt hier eine Tradition, die kann man ganz rational nachvollziehen. Das ist keine Provokation, wenn ich das feststelle, sondern lässt sich nachweisen. Und dann ist die Frage, ob sich die jeweiligen Muslime von dieser Tradition emanzipieren. Und die Emanzipation von der Tradition, die ist ja in der christlichen Welt gelungen und ist auch in der jüdischen Welt, die weitgehend säkularisiert ist, mit Ausnahme der jüdischen Orthodoxie, ebenfalls gelungen. Also das hat überhaupt nichts mit einer Anklage gegen den Islam oder die Muslime zu tun.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Michael Wolfsohn. Nie wieder, schon wieder.
So heißt sein aktuelles Buch über Antisemitismus, den seine Familie am eigenen Leib gespürt hat. Ihr Großvater Karl Wolfsohn zum Beispiel, Verleger und Kinopionier, hat in Essen ein Kino geschaffen, das es bis heute gibt, das größte deutsche Kino.
Inzwischen, ja, na, es gibt, glaube ich, noch größere, aber jedenfalls zu seiner Zeit war es eines der ganz großen. Es
gab 2000 Plätze.
Genau, es gab ein noch größeres in Berlin und die sind 1933, 34, wie sich das damals bei den nationalsozialistischen Verbrechern gehörte, meinem Großvater geraubt worden und zurückbekommen hat er nichts.
Er ist dann 1939 aus Hitler-Deutschland nach Palästina geflohen, genauso wie auch ihre Großeltern mütterlicherseits. Ich glaube, da gibt es eine Bamberger Vorgeschichte.
Genau.
Was haben denn ihre Großeltern später noch erzählt über die Umstände der Flucht?
Wieder erwarten für die meisten Zuhörer wahrscheinlich eigentlich nur Positives über Deutschland, wenn es um die Bilanzierung geht. Also ich habe von Anfang an als Kind und Jugendlicher zwei Deutschländer sozusagen kennengelernt aus der familiären Überlieferung. Zum einen natürlich die Schrecklichkeiten ab 1933, aber auf der anderen Seite, es waren eben, wie Michael Degen in seinem wunderbaren Erinnerungsbuch geschrieben hat, nicht alle deutschen Mörder und nicht alle waren Antisemiten. Das heißt, diese Doppelbödigkeit der deutschen Wirklichkeit haben meine Großeltern sowohl mütterlich als auch väterlich mir weitergegeben. Und das hat es mir enorm erleichtert, die deutsche Wirklichkeit in ihrer Vielschichtigkeit zu erkennen. Ja, es gab und gibt und ich fürchte, wird weiter Antisemiten geben. Aber das heißt nicht, dass alle Deutschen Antisemiten gewesen wären. Sehr viele waren es. Und dann, um es mal bildlich zu zeigen, meine mütterlichen Großeltern, natürlich in Tel Aviv lebend, weil dorthin geflohen aus Hitler-Deutschland, hatten auf ihrem Wohnzimmerregal die Gipsbüste des Bamberger Reiters. Das heißt, Bamberg war präsent, sichtbar für sie in Tel Aviv. Bamberg war sozusagen ihr Sehnsuchtsort und ihr physischer Ort, das war Tel Aviv. Und sie lebten auch in der deutsch-jüdischen Landsmannschaft in Tel Aviv. Sie, ich will nicht sagen, spielten Deutschland, das aufgeklärte Deutschland in Tel Aviv. Aber es war im Grunde genommen nichts anderes, und ich meine das positiv, als das bürgerlich-liberale Deutschland, das es eben auch gegeben hatte.
In Tel Aviv, dem Wohnort ihrer Großelternpaare, haben sich dann ihre Eltern kennengelernt. Sie wurden dort 1947 geboren und sie haben unterschiedliche Staatsbürgerschaften in ihrem Leben gehabt.
Ja, also ich bin geboren geboren sozusagen als Palästinenser, als britisch-Palästinenser, weil ich ja 47 geboren wurde und fast genau auf den Tag meines ersten Geburtstages der Staat Israel ausgerufen wurde. So war ich also dann israelischer Staatsbürger und nicht Bürger von British Palestine. Und im Jahre 1954 kehrten wir zurück, um meinem Großvater bei dem Versuch, weitgehend vergeblichen Versuch, mein Vater half, das von den Nationalsozialisten geraubte Eigentum zurückzuerkämpfen. Und dann waren wir also aufgrund von Artikel 116 Grundgesetz Volksdeutsche. Also ich war, ohne es zu wissen, 1947, als es das Grundgesetz auch noch nicht gab, aber spätestens seit 1949, 23. Mai, Grundgesetz, war ich Volksdeutscher. Also die Ironie der Geschichte besteht darin, dass meine Eltern und Großeltern als Anführungszeichen Volksjuden aus Deutschland 1939 vertrieben worden sind oder genauer gesagt geflohen sind, um ihr Leben zu retten. Und dann waren wir ab 1949 Volksdeutsche. Das kennen viele Deutsche, also die Wolgadeutschen und so weiter und so fort, die in der Bundesrepublik nach Deutschland gekommen sind.
Ja, das heißt, Sie sind als Siebenjähriger nach Deutschland gekommen, hatten zu dem Zeitpunkt ja in Tel Aviv schon Ihre Freunde, Ihren Kindergarten und so weiter. Was war das für ein Umzug für Sie?
Also auch das wird Sie und die Hörer wahrscheinlich überraschen, weil ich vollkommen unideologisch, genauer gesagt differenziert sozialisiert worden bin in Bezug auf Deutschland, war ich offen im Kopf und im Herzen für ein uns wohlgesonnenes Deutschland. Und ein solches habe ich in West-Berlin, wohin wir gezogen sind, erlebt. In meiner Grundschulklasse waren ungefähr 30 Schüler, von denen völlig absurd, historisch hätte gar nicht passieren dürfen, waren 10 Kinder von 30 Schulkindern jüdisch. Das war also sensationell, aber das war nicht der entscheidende Punkt, sondern die meisten meiner Freunde waren nicht Juden, weil mir die Nichtjuden in diesem Falle individuell sympathischer gewesen sind. Und Deutschland war, so arm es 1954 noch war, deutlich wohlhabender als das junge Israel. Also es war für mich Deutschland so eine Art Schlaraffenland, und in dem die Menschen zu mir und zu meinen Eltern, Großeltern sehr freundlich gewesen sind.
Ihre Jugend ist ja praktisch auch zeitlich identisch mit dem mit der sogenannten Wirtschaftswunderzeit. Das heißt, Sie haben das auch so mitbekommen, wie alles irgendwo so aufblüht wirtschaftlich. Wo hat sich das manifestiert bei Ihnen zu Hause?
Das ging langsam wie bei den meisten deutschen Haushalten. Also meine Großeltern väterlicherseits, die also enorm wohlhabend gewesen sind bis 1939, lebten in Untermiete bis ein Jahr vor dem Tod meines Großvaters. Der starb 1957. Bis 1956 lebten meine Großeltern väterlicherseits, die mütterlichen blieben in Tel Aviv, lebten also meine väterlichen Großeltern in Untermiete, in zwei Zimmern. Und also von Wohlstand kann überhaupt keine Rede sein. Aber, und das darf man nicht vergessen, und das ist mir als Historiker dann klar geworden, einerseits war dieses West-Berlin, dieses Westdeutschland ein Schlaraffenland, aber auf der anderen Seite waren ja die alten Täter, die alten Mitläufer und Profiteure der Arisierung noch unter uns. Und mein Großvater und mein Vater kämpften gegen die Profiteure der Arisierungen, und sie verloren diesen Kampf aufgrund der westdeutschen Justiz und auch der Alliierten, die die Priorität setzten auf die Wiederbewaffnung Deutschlands statt der Wiedergutmachung, die es gegeben hat, aber deutlich bescheidener, weil, und das war weltpolitisch absolut nachvollziehbar, seit dem Ausbruch des Koreakrieges die bündnispolitische Notwendigkeit bestand, Deutschland West aufzurüsten, weil die Amerikaner ihre Soldaten aus Deutschland, sprich Zentraleuropa, zurückgezogen haben. Daher musste also die Wiederbewaffnung vorgezogen werden gegenüber der Wiedergutmachung. Und nicht nur die Familie Wolfson, sondern viele andere, die beraubt worden sind von den Nationalsozialisten, guckten dann also ins Nichts. Also es gab, aber das war mir nicht bewusst, weil auch hier sehr diskret meine Eltern und Großeltern diese Kontinuität des braunen Deutschland mir gegenüber nicht verheimlicht haben, aber sie haben das nicht in den Mittelpunkt gestellt, weil der Alltag ein freundlicher Alltag war, aber in diesem Alltag kämpften sie gegen die braune Kontinuität, die ihnen dieses geraubte Eigentum nicht zurückgegeben hat.
Nun waren Sie an einem historischen Ort in Berlin. Als Sie 14 waren, wurde da die Mauer gebaut. Inwieweit hat Sie denn auch Berlin sozusagen vielleicht auch politisiert und auch dazu gebracht, dass Sie möglicherweise heute als Historiker vor mir sitzen?
Ja, ganz enorm. Also natürlich kommt natürlich auch hinzu, dass Geschichte in der jüdischen Gemeinschaft nicht im wissenschaftlichen Sinne eine Rolle spielt, sondern eine historische Sensibilität sich im Laufe der 3000-jährigen Geschichte der jüdischen Gemeinschaft entwickeln musste, um sozusagen die Fühler auszustrecken. Was passiert? Leben wir sicher? Leben wir unsicher? Also dieses aufmerksame Beobachten der unmittelbaren Umwelt. Und dann natürlich in Berlin. Ich gebe Ihnen wiederum ein Wortbild. Ich fuhr mit meiner Großmutter über eine Brücke, die Halenseebrücke in Berlin. Der eine oder andere kennt den Halensee in Berlin und sah, das war 1954, Ruinen, Ruinen, Ruinen. Siebenjähriger Knopf, der ich war, fragte ich meine Großmutter, warum denn so viele Ruinen in West-Berlin waren. Sie sagte mir, ja, da war ein großer Krieg. Ja, wer hat denn diesen Krieg ausgelöst? Antwort: Hitler. Ja, und der Hitler war schlimm offenbar, ja, ganz schlimm. Ja, und wer ist denn jetzt in Deutschland der Nachfolger von Hitler, sagt meine Großmutter. Naja, also formal ist der Kanzler, so nennt er sich, Adenauer. Und meine nächste Frage, ist der gut für Deutschland und für die Juden? Ja, ja, der ist gut. So, also das heißt, plötzlich mit 7 Jahren, sie sehen die Ruinen und sie fragen sich neugierig, wie kommt das zustande?
Was war da eigentlich?
Plötzlich sind sie mittendrin. Und das weckt natürlich Interesse. Und dann natürlich auch, warum waren die Berliner, was heute noch der Fall ist, viel netter zu Hunden als zu Kindern? Also da kommen also auch die historischen Kontinuitäten der stramm autoritären Erziehung rein. Also die Kinderliebe, die Hundeliebe, Verzeihung, von etwa Adolf Hitler, dem deutschen Schäferhund gegenüber, oder auch Himmler. Das heißt, plötzlich sind sie in dieser historischen Situation, wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden, aha, da läuft ein Schäferhund. Und ja, gab es denn viele Schäferhunde in Deutschland? Ja, ja, Hitler hatte auch einen. Aha, gut, das heißt nicht, dass alle Schäferhundbesitzer Adolf Hitler nachmachen. Aber plötzlich stellen sich Fragen, und wenn sie die Antworten bekommen, die aber unideologisch gegeben worden sind. Also ich bin wirklich nicht aufgehetzt worden, sondern es machte mich alles neugierig, was ich gesehen habe. Und das in Berlin, auch mit der Konfrontation. Jetzt ist Deutschland, also vor allem West-Berlin, in einer total defensiven Situation und unschuldig in dieser totalen Defensive. Das bedeutet eine starke Solidarisierung mit der nichtjüdischen Gemeinschaft natürlich. Und das hat wiederum starke Bindungen in der Kindheit bereits ausgelöst. Also kurzum, Sie merken hier, Geschichte ist vielschichtig. Ein wunderbares Wort, Geschichte. Mhm. History sagt das gar nicht so aus wie Geschichte. Geschichte besteht aus Schichten. Und das konnte ich in meinem ganz persönlichen Leben immer wieder erleben.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Michael Wolfson, Historiker und Publizist.
Geboren in Tel Aviv, aufgewachsen in West-Berlin. Und wir haben schon gerade gehört, wie sich so das Interesse geformt hat für die Geschichte. Als Sie dann auf der Wahl standen, was Sie tun sollen mit Ihrem Leben mit 16, 17, was haben Sie denn da gemacht?
Ja, mit 16, 17 hatte ich das Ziel Abitur im Auge und das habe ich geschafft, auch gut geschafft, weil ich gerne gelernt habe. Nicht, dass ich die Zensuren anstrebte. Ich habe einfach mein Leben lang wahnsinnig gerne gelernt. Auch das ist jüdische Tradition, lernen und arbeiten. Man kann darüber reden, ob das genug ist, aber okay. So, und dann nach dem Abitur war natürlich die Frage, was dann? Dann die Berufsentscheidung. Ich hatte damals vor, Reformrabbiner zu werden. Das war eine ganz schöne Planung, aber erkannte dann, dass ich das weder den Juden noch mir zumuten sollte, weil ich in Bezug auf meine religiöse Standfestigkeit nicht ganz so überzeugt war. Ging dann nach Israel, um zu klären, ob ich denn nach Israel zurück wollte oder in Berlin bleiben. Denn beides war ja sozusagen programmiert und irgendwann muss man sich entscheiden, zumindest geografisch. Und die geografische Entscheidung ist natürlich auch eine inhaltliche. Ich ging also nach Israel, weil ich die israelische Staatsbürgerschaft hatte und mein Leben lang, also auch bis heute, Israel als Lebensversicherung für alle Juden betrachte. Und keine Versicherung bekommt man umsonst. Da kann man natürlich sagen, die anderen können hingehen, aber mich geht das nichts an. Also ich halte das für eine unethische Haltung.
Und der Preis der Versicherung ist der Wehrdienst.
Ja, genau. Und deswegen ging ich dann hin und in diesen 3 Jahren Wehrdienst erkannte ich, dass ich viel deutscher war, als ich mich deutsch wähle. Und bin daher konsequenterweise nach Deutschland zurückgekommen und habe Geschichte studiert und wurde dann, das war mein Ziel, Geschichtsprofessor und habe das nie bereut.
Also Sie haben gleich zweimal habilitiert, Geschichte und Politik, 1980 und 81 war das, Anfänge dann an der Uni in Saarbrücken oder im Saarland. Wie können wir uns Sie als jungen Professor vorstellen?
Ach Gott, also ich glaube, recht unkonventionell, weil ich also dieses ganze Gehabe, das professorale Gehabe, obwohl ich nie ein Neulinker oder Altlinker gewesen bin, aber dieses talarhafte und würdevolle vor sich selbst verbeugen, das war nie meine Sache. Ich habe die Studenten immer, nicht als Freunde betrachtet, aber als junge, interessierte Menschen und habe auch heute noch zu vielen meiner Studenten, dann später an der Bundeswehr-Universität, aber teilweise auch noch aus dem Saarland, bis heute, wie gesagt, Kontakte. Das ist die schönste Belohnung, denke ich, für einen Hochschullehrer, für einen Lehrer überhaupt.
Und es fällt auf, dass Sie also nicht nur akademisch tätig waren, sondern immer auch die Öffentlichkeit gesucht haben. Viele Menschen haben Sie auch wahrgenommen durch Ihre Bücher oder auch durch Auftritte in Talkshows. Sie waren bei Maischberger, bei Illner und so weiter. Ganz viele Menschen kennen Sie. So kannte ich Sie auch gleich, als ich Sie gesehen habe. Ich wusste, wer Sie sind.
Ja, da ist sozusagen das Blut meines väterlichen Großvaters, der ja eben filmpublizistischer Pionier war. Mir macht der Journalismus wahnsinnig viel Spaß, aber auf der anderen Seite ist er mir zu tagesbezogen. Die Wissenschaft ist mir dann oft zu dünkelhaft und die lebt im Elfenbeinturm. Also wenn Sie wollen, lebe ich zwischen allen Welten, aber der Zwang, sich allgemeinverständlich auszudrücken, der ist mir sehr gut bekommen durch meine Medienaktivitäten und nicht abgehoben sein. Man kann auch schwierige Sachverhalte für jedermann verständlich formulieren.
Ist das auch, würden Sie sagen, so quasi Ihr Credo aus Ihrer Zeit als Professor, quasi Ihr großes Thema, Ihre Handschrift? Im Didaktischen quasi, dass man sie verstehen kann?
Ja, eindeutig. Also dieses ganze Jargonesisch kann ich kaum ertragen. Dann kriege ich Pickel geradezu, wenn ich das lese oder höre. Und das ist eine reine Dünkelei und eine Gockelei.
Sie sind auch immer ein streitbarer Wissenschaftler gewesen. Also es gibt etliche Menschen, mit denen Sie sich auch angelegt haben, von Papst Benedikt bis Franz Müntefering. Wo kommt das her?
Ja, also das ist, wenn Sie so wollen, um beim Klischee zu bleiben, einerseits das jüdische Erbe, vergessen Sie nicht, Israel ist der Gottesstreiter, also Jakob streitet mit Gott, das heißt Engel, Gott, das ist also in dem biblischen Text mehrschichtig. Abraham hat mit dem lieben Gott immer wieder diskutiert, Moses auch und familiär, also bei uns wurde immer das Gegenteil dann auch jeweils diskutiert und das gehörte einfach dazu. Und wenn Sie wollen, ist das das linke Element in unserer Familie, nämlich nämlich dialektisch, These und Gegenthese. Und man kann eigentlich, wenn man überhaupt, also natürlich nicht die Welt verstehen, aber man kann auch den anderen nur verstehen, wenn man sich in den anderen hineinversetzt. Das heißt, man muss sich selbst in Frage stellen. Und warum, wenn man sich selbst in Frage stellt, nicht die anderen in Frage stellen? Natürlich muss man das.
Zu Gast bei Achim Bogdan.
Michael Wolfson. Was tun gegen Judenhass?
Ja, was denn? Was würden Sie vorschlagen, Herr Professor?
Also wenn ich das täte, dann würde ich nicht nur einen Friedensnobelpreis bekommen, sondern 10 auf einmal. Ich habe wirklich keine Antwort. Je länger ich mich mit diesem Thema beschäftige, desto resignierter bin ich. Ich will das mal in einem Wortbild formulieren. Der Antisemitismus hat ja viele Ausprägungen. Er ist eine seit 3000 Jahren bestehende Pandemie. Und anders als bei der Corona-Pandemie gibt es nicht dieses großartige deutsch-türkische Ehepaar aus Mainz, das einen Impfstoff entwickelt hat, sondern wir leben in dieser Phase der Pandemie, der antisemitischen Pandemie. Und ich sehe da überhaupt kein Ende.
Und Sie haben ja schon zu Beginn der Sendung gesagt, wenn Sie auf Geschichte blicken oder auf die aktuelle Zeitgeschichte, dann gibt es fast sowas wie Resignation. Gibt es denn auch was, was Ihnen im Moment noch Hoffnung macht?
Vielleicht, weil ich älter geworden bin und eben nicht mehr 22, sondern bald 77. Das ist die übliche Altersresignation vielleicht. Aber ich denke, dass ich so vergreist noch nicht bin, sondern durchaus noch einen Blick auf die Realität. Also meine Enkel machen mir Hoffnung, aber ich hoffe, dass meine Enkel den Pessimismus, den ich voraussehe oder befürchte, nicht erleben müssen, sondern dass ich mich irre. Haben Und das bezieht sich nicht nur auf jüdische Themen. Ich sehe, das ist eine Binsenweisheit, unser gesamtes Gemeinwesen, westliches Gemeinwesen, nicht nur das deutsche, in einer totalen Umbruchphase. Ich sehe, dass die Demokratien weltweit in die Defensive geraten sind, dass selbst die Musterdemokratie der Vereinigten Staaten von Amerika, Stichwort Herr Trump, möglicherweise der nächste Präsident, oder 2026 Frankreich, die Präsidentschaftswahlen mit Frau Le Pen, oder jetzt die Landtagswahlen bei uns oder im nächsten Jahr in Österreich, wo die FPÖ wahrscheinlich die stärkste Partei wird. Also kurzum, wir befinden uns in einem totalen Umbruch, auch in der neuen Demokratie Ungarns, in der neuen Demokratie Polens, wo also jetzt Gott sei Dank die Peace abgelöst worden ist. Aber wenn wir uns umschauen, ist das klassisch liberale westliche Demokratiemodell in die Defensive geraten. Und klassisch westlich heißt natürlich jetzt nicht nur christdemokratisch, konservativ, liberal, sondern auch sozialdemokratisch, sozialistisch, demokratisch. Und das sehe ich in Gefahr.
Haben Sie manchmal den Eindruck, Geschichte wiederholt sich?
Nein, wiederholt sich nicht, aber das Denkmuster, die Denkangebote sind grundsätzlich vorhanden. Da ist also schon Déjà-vu, nichts Neues unter der Sonne, aber je nach neuen Situationen werden dann die alten Rezepte etwas verändert und dann präsentiert. Das heißt, wir haben eine neue Rechte, die aber vieles von dem Alten, von der alten Rechten hat, und wir haben natürlich auch eine Linke, die ihrerseits sehr dogmatisch ist. Und wenn wir uns den erstarkten Islam anschauen, so eben auch das Grausame, das es dort gegeben hat.
Das war unser heutiger Gast, der Historiker Professor Michael Wolfson. Sein neuestes Buch Nie wieder, schon wieder ist beim Herder Verlag erschienen. Vielen herzlichen Dank an Sie für Ihren Besuch.
Ich danke.
Und nachhören kann man dieses Gespräch der vergangenen Stunde in der ARD Audiothek. Da findet sich auch der Podcast Lost in Nahost von unseren Korrespondenten aus Tel Aviv, die uns die Lage und die Politik im Nahen Osten erklären. Das Ganze zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ihnen zu Hause oder unterwegs wünsche ich jetzt noch einen schönen Radioabend. Ihr Achim Bogdan.